Wie ist es bei Ihnen gewesen in den vergangenen Wochen? Ist es so gewesen, wie es der Manfred am Anfang gesagt hat? Der Manfred sagte, es geht um Stille. Ich kann Ihnen meine Erfahrung mal schildern. Ich war, das muss ich überlegen, vorletzte Woche, glaube ich, in Siegen zum Einkaufen und es war alles andere als still. Was für Menschenmassen. War noch jemand einkaufen außer mir in der letzten Zeit? 5? Okay. Ja, was für ein Stress. Und auch arbeitsmäßig, die meisten von euch wissen das, ich bin Rechtsanwalt und naja, so kurz vor Jahresende, kurz vor Weihnachten, da geht es immer nochmal richtig zur Sache. Da kommt dann plötzlich jeder, hier will noch einer ein Grundstück kaufen, da einer eine Firma umwandeln und so weiter. Da geht es richtig rund. Und das Einzige, was bleibt, ist Stress, aber relativ wenig von dieser Stille, von der Manfred gesprochen hat. Tja. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn wir mal gemeinsam auf die echte Weihnacht zurückblicken, die allererste. Wie war es damals? Ich habe in den letzten Jahren öfters die Weihnachtsgeschichte gelesen und eine Sache ist mir dabei aufgefallen. Auch da gab es Weihnachtsstress. Auch da gab es Weihnachtsstress. Und ich habe mir mal überlegt, der Jens schmeißt gleich Folien an, wie hat das wohl damals für die Maria ausgesehen? Die Weihnachtsgeschichte kennt ihr alle, ich erzähle sie jetzt nicht nochmal. Ich glaube, die hat ganz schön viel Stress gehabt. Genau, Stress im Original-Advent. Der erste Stresspunkt, würde ich sagen, ein Engel erscheint Maria. Wenn ich so ein bisschen rund gucke, was jetzt gerade wieder so an Deko in ist, da gibt es diese kleinen süßen Engel, die hier so eine Kerze halten und so dicke Pausbacken haben und den Mund so gespitzt zum Singen. Und ich glaube, wenn so einer vor mir stehen würde und würde sagen, fürchte dich nicht, dann würde ich erstmal sagen, ist klar, ne? Keine Angst. Habe ich keine Angst vor. Aber interessanterweise, wenn man in der Bibel liest, entdeckt man immer wieder einen Satz, nämlich fürchte dich nicht. Der steht immer wieder da, wenn ein Engel auftaucht. Ich denke, das waren wirklich imposante Gestalten. Zweiter Stresspunkt. Das ist letzte Woche schon im Anspiel der Kinder rausgekommen, habe ich gehört, auch wenn ich nicht da war. Nicht vom eigenen Mann schwanger. Ich glaube, auch die Maria wusste, dass sie ein Problem haben würde, das ihrem damals noch Verlobten zu erklären. Wenn man dann sagt, naja, Kind ist doch vom Heiligen Geist. Also wenn meine Frau mir das gesagt hätte, das ist auch so ein Punkt. Ja? Und ich glaube, die Maria, die wusste, dass das extrem viel Stress bedeuten würde. Wenn wir Matthäus-Evangelium lesen, dann sehen wir da auch, dass Josef sogar darüber nachdenkt, seine Frau zu entlassen. Eine öffentliche Schande für die Frau damals. So hat es das mosaische Gesetz vorgesehen, kann man nachlesen in 5. Mose. Nächster Stresspunkt, die Reise nach Bethlehem. Ich bin im September Papa geworden und ich glaube, hätte ich meiner Frau eine Woche vor der Geburt gesagt, komm, lass uns doch mal 110 Kilometer irgendwohin laufen, hätte sie sich möglicherweise beschwert. Möglicherweise. Auch das war sicherlich Stress. Vierter Stresspunkt, man kommt an, keine Unterkunft. Brauche ich nicht näher erläutern. Nächster Stresspunkt, Geburt im Stall. Wir haben ja einige junge Mütter hier, da oben sitzen einige, die ich auch noch ganz gut kenne. Und wer von euch würde sagen, er hätte sein Kind gerne im Stall zur Welt gebracht? Also wenn ich mal überlege, bei uns war es oder bei Sarah war es ein Kaiserschnitt, da waren die hygienischen Bedingungen etwas anders als in einem Stall. Ja, ich war mit in dem OP. Ja, aber hier, Jesus kommt im Stall zur Welt und er wird in eine Krippe gelegt, also ein Futtertrog, wo vorher noch Tiere draus gefressen haben. Ich glaube, auch da tut man sich als Mutter nicht gerade leicht, wenn man das Kind da reinlegen möchte. Ich glaube, das hat nicht so schön ausgesehen, wie man das oft in diesen ganzen Bildern sieht. Und letzter Stresspunkt, Besuch nach der Geburt. Die meisten jungen Mütter haben nach der Geburt gerne erstmal ein bisschen Ruhe und sagen, ach, so sofort Besuch, das ist ganz schön anstrengend. Das war hier nicht so. Und der Besuch war noch nicht mal eingeladen hier. Da kommen lauter Hirten vorbei und da ist richtig, ja, da steppt der Bär, würde man heute sagen. Ja, also da ist richtig was los. Würdet ihr sagen, das sind Stressfaktoren im ersten Advent, im Originaladvent? Ich würde sagen, ja. Jetzt kommt aber eine Sache, die ganz erstaunlich ist, finde ich. Nämlich, dass man überhaupt nichts Negatives in der Bibel liest. Also wäre das meine Geschichte gewesen, dann würde da mit Sicherheit so ein Satz stehen, der sich auch bis zu den Autoren der Evangelien rumgesprochen hätte. Sowas wie, und Maria sprach, jetzt brauche ich erstmal Urlaub. Steht aber da nicht. Wie heißt es denn wirklich? Wenn man ein bisschen vorher guckt, als Maria die erste Engelserscheinung hat, da heißt es, Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Denke ich mir, wow. Jetzt stellt sich die Frage, warum war das damals alles so anders? Und ich denke, die Bibel, die liefert uns da einen Schlüssel. Die Bibel liefert uns einen Schlüssel und jetzt würde ich gerne mit uns einen Text aus Lukas 2 lesen. Der ist auch hier vorne angeblendet. Das sind die Verse 8 fortfolgende, ich habe ein paar rausgelassen. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lass uns doch nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen schnell und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Wie konnte Maria mit all dem umgehen? Und auch wenn das im Nachhinein der Fall ist, glaube ich, ist dieser letzte Satz von Bedeutung. Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Worte, die wir da oben lesen wahrscheinlich, die Hirten der Maria gesagt haben, die sie selbst von dem Engel gesagt bekommen haben. Wo es darum geht, dass große Freude für das ganze Volk kommt oder da ist, weil der Retter geboren ist. Und das unterscheidet mich von der Maria und vielleicht einige von euch auch. Ich kenne diese Worte auch, aber ich bewege sie oft nicht. Und wenn ich sie bewege, dann oft leider nur hier oben in meinem Kopf, aber nicht in meinem Herzen. Manchmal denke ich, dass Gott diesen letzten Satz, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen, für uns Menschen in der heutigen Zeit geschrieben hat. Warum? Ich glaube, Weihnachten ist in unserer Zeit zu einem Termin geworden. Ein Termin, den man aufschreiben kann. Ein Termin, wo es Dinge zu organisieren gilt. Essen, Geschenke, Deko, was weiß ich. Oder? Und ein Termin ist eins, ein Termin ist Kopfsache. Termin ist Kopfsache. Und ich glaube, Gott will uns damit verdeutlichen, dass Weihnachten was anderes ist, nämlich eine Herzensangelegenheit. Und vielleicht bist du schon viele Jahre mit Jesus unterwegs, so wie das viele hier sind, so wie ich das bin, und trotzdem erfährst du die Vorweihnachtszeit genauso wie ich, nämlich als Stress. Und man hat relativ wenig Blick für das, was da passiert ist. Vielleicht kommst du heute aber auch das erste Mal in eine Gemeinde und denkst dir, ich weiß noch gar nichts über Jesus, aber egal welcher Gruppe du angehörst, und darum soll es heute gehen. Ich glaube, wir können uns heute darüber freuen, dass Gott uns große Freude verkündigt, weil dein Retter geboren wurde. Es geht um deinen Retter. Für Rettung muss man nicht viel tun. In Römer 10, Vers 9, da heißt es, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und wie ich eben schon sagte, es haben viele von uns schon vor langer Zeit getan. Aber irgendetwas ist leider erkaltet in uns. Also was ist los? Wie bewege ich diese Worte? Wie bewege ich diese Worte in meinem Herzen? Wie bewegt sich überhaupt mal wieder etwas in meinem Herzen? Ich hoffe, ich habe heute da ein paar Impulse für euch. Warum? Rettung ist ein Grund zum Freuen. Rettung ist ein Grund zum Freuen. Denn sie hat etwas mit Vergebung zu tun. Und Vergebung hat was mit meiner eigenen Fehlerhaftigkeit zu tun. Ich will das ein bisschen näher ausführen. Es geht um solche Fehler, die mein Leben nicht so sein lassen, wie Gott sich das für mich vorstellt. Die Bibel nennt das Sünde. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich unheimlich oft die Sünden anderer viel stärker sehe als meine eigenen. Die Fehler des anderen fallen einem ja viel leichter auf. Und mit sich selbst kommt man ja erfahrungsgemäß ganz gut klar. Mit dem anderen geht man aber, weil man die Fehler schneller sieht, auch schnell ins Gericht und verurteilt ihn. Mit sich selbst ist man dagegen geduldiger. Aber Jesus, er fordert dich auf, mit dir ins Gericht zu gehen, und zwar zuerst. Jesus sagt, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und hast doch einen Balken in deinem eigenen Auge? Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann kümmere dich um den Splitter im Auge deines Bruders. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, das sind zwei Aspekte. Den einen habe ich schon angeschnitten gerade. Es geht darum, guck mal zuerst auf dein Leben. Guck mal zuerst auf dein Leben, was da los ist. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Die Größe meiner Schuld. Der Bruder, den Jesus benennt, der hat Splitter im Auge. So was Kleines. Ich selber einen Balken. Die Größe meiner Schuld, darum geht es. Auch zu erkennen, dass das, was in meinem Auge ist, nicht nur ein Splitter ist, sondern ein Balken. Und ich habe eine positive Erfahrung gemacht, wenn ich Sünde nicht verharmlose. Was heißt das? Sünde nicht zu verharmlosen. Das heißt, ich nehme den Balken in meinem Auge auch als Balken wahr und nicht bloß als Splitter. Ein Beispiel. Ich kann beten, Herr, vergib mir. Ich war heute nicht immer ehrlich. Und ich habe vielleicht Sachen bei anderen bemäkelt, die ich selber gar nicht besser kann. Ich kann aber auch beten, Herr, vergib mir. Ich bin ein Lügner und ich bin ein Heuchler. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal getan habt. Sünde beim Namen nennen ist nichts Schönes. Ist nichts Schönes. Aber wir haben keinen Grund dazu, es zu verharmlosen. Und jetzt denkt diese Gedanken mal weiter. Sprecht mal diese ganzen bösen Worte aus. Ein Lästerer, ein Neidhammel, ein Hurer, wie es die Bibel bezeichnet. Ein Götzendiener, ein Ehebrecher. Seid ihr schon mal so ehrlich mit Gott? So ehrlich zu Gott gekommen? Habt ihr schon mal so bezeichnet? Mir hilft das manchmal, wenn ich das bete. Deswegen möchte ich es euch weitergeben. Wenn ich die Dramatik meiner Sünde erkenne, dann wird mir auch, glaube ich, Vergebung wieder mehr wert. Und das ist der Punkt, wo ich hin möchte. Vergebung wird mir mehr wert. Und wenn du heute Nachmittag Zeit hast, dann liest doch vielleicht nochmal Lukas 7, Verse 36 fortfolgende. Da kommt eine Frau zu Jesus. Die Bibel sagt von ihr, die hat ganz viel Schuld auf sich geladen. Die kommt zu Jesus und weint und küsst ihn und salbt ihm die Füße und was weiß ich. Und Jesus ist ganz barmherzig mit dieser Frau. Da sitzt aber noch jemand dabei, nämlich ein Pharisäer. Und ich glaube, dieser anwesende Pharisäer, der hätte aus Gottes Sicht sicherlich genauso viel auf dem Kerbholz gehabt oder genug auf dem Kerbholz gehabt, um Jesus genauso zu begegnen, wie das die Frau tat. Tat er aber nicht. Warum? Der hat die Schuld der Frau gesehen und nicht seine eigene. Und erst recht nicht hat er die Größe seiner Schuld gesehen. Und dementsprechend wenig gerührt war er dann auch von dem, was Jesus da tat. Und dann macht Jesus eine Feststellung, die finde ich eigentlich ganz brutal. Er sagt dann, ja, lieber Pharisäer, wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Vielleicht ist das unser Problem auch manchmal, dass wir unsere Schuld eben nicht mehr so wahrnehmen. Wenn du Gottes Maßstab aber an dein Leben neu anlegen willst, um das vielleicht zu erfahren, dann schlage ich dir einfach vor, lies doch heute nochmal die Bergpredigt. Gerade an die, vielleicht diese Geschichte erst und dann die Bergpredigt noch hinten drauf. Und du wirst sehen, was Gott für Maßstäbe an dein Leben stellt und dass du da in keiner Form mithalten kannst. Aber das ist nicht alles. Dabei soll man nicht stehen bleiben, sondern wir sollen uns darüber freuen, dass Gott Vergebung für uns übrig hat. Und das ist ja das eigentlich Tolle. Das heißt in Micha 7, Vers 18, dass Gott es liebt, gnädig zu sein. Und der Gerd hat das mal, unser Pastor Gerd, der hat das mal so toll ausgedrückt, dass mir eine ganze Zeit lang nachgegangen. Er hat gesagt, stellt euch mal vor, Gott sitzt im Himmel, der kann es gar nicht abwarten, endlich zu vergeben. Dass du endlich kommst und sagst, vergib mir. Und er sagt, na, endlich bist du da und fragst. Darum geht's doch. Ich hab dich lieb und ich vergeb dir. Und ich glaube, wenn man Gott so sieht, dann kann man auch so schonungslos ehrlich sein. Und vielleicht kann man dann so ehrlich sein wie der Apostel Paulus. Der schreibt an eine Gemeinde, nicht das, was ich will, das tue ich, sondern das, was ich hasse, das übe ich aus. Der hat genau dasselbe Problem gehabt. Und er hat so vielen Menschen Jesus gezeigt, wie keiner von uns hier. Aber der hat mit Sicherheit erkannt, dass Gott liebend und gnädig ist. Und wenn wir so zu Gott kommen, dann kann ich nur sagen, dann freu dich drüber. Ja? Erkenn erstmal, ja, ich bin ein Sünder und ich habe wirklich Vergebung nötig, aber Gott liebt mich. Und das ist ja die Botschaft, die wir auch allen verkündigen. Das ist doch toll. Nächster Punkt. Rettung hat was mit Veränderung zu tun. So schön oder so gut wie das Ganze ist, auf seine Sünde zu gucken, so problematisch ist das. So problematisch nämlich das bei mir war. Denn ich mache oft den Fehler, ich bleibe genau dabei stehen. Ich gucke nur nach hinten, sehe meine Fehler, gerade diejenigen, die ich immer wieder begehe, wo ich immer wieder in Versuchung gerate und immer wieder falle. Und ich bleibe dabei stehen und sehe keine Veränderung. Und das frustriert. Kennt ihr das? Kenne ich. Das frustriert. Mich frustriert das. Aber ich möchte euch ermutigen, die Fortschritte zu sehen, wenn sich Dinge bei euch im Leben verändern, dadurch, dass Gott bei euch wirkt. Seht die Fortschritte. Ich habe einmal in der Schweiz im Urlaub habe ich mal einen Christen getroffen, einen Älteren, und der sagte, ja, früher, da habe ich öfters gesündigt. Wir haben uns da so ein bisschen unterhalten und dann sagt er, und heute, ja, so vielleicht noch einmal die Woche. Da habe ich gesagt, okay, da würde ich auch gerne hinkommen. Aber ich glaube dem das sogar. Es war ein ganz einfacher Mann und der hat so eine Ruhe ausgestrahlt. Das war echt faszinierend. Ja? Der Mann ruhte so in Gott. Und deswegen möchte ich dir Mut machen heute. Bleib nicht dabei stehen, nur nach hinten zu gucken. Guck nach vorne. Es verändern sich Dinge in deinem Leben. Nimm das wahr und freue dich drüber. Feiere deine Erfolge mit Jesus. Und den letzten Punkt, den ich noch für euch habe. Rettung hat was mit dem Himmel zu tun. Das wissen wir alle. Ich weiß das, ihr wisst das, aber der Himmel ist oft so weit weg. Der ist irgendwo da drüben oder da hinten oder da oben, aber man bekommt den so wenig gefasst. Aber Gott sagt uns, dass er real ist. Und das heißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist jeder Tag ein Tag, an dem du dem Himmel einen Schritt näher kommst. Und das Tolle ist, das gilt auch an jedem noch so schrecklichen Tag. Vielleicht gibt es Tage, da begegnet dir Leid, Not, Krankheit, Schmerz, vielleicht sogar Tod. Und trotzdem wünsche ich dir, dass du gerade in solchen Situationen sehen kannst, dass der Himmel da ist und dass du auch an so einem Tag dem Himmel einen Schritt näher entgegengegangen bist. Einen ganzen Schritt. Worum ging es mir heute? An Weihnachten, nächste Woche, da feiern wir, dass dein Retter geboren ist, dein persönlicher Retter. Und ich wünsche dir, dass du diese Worte in der verbleibenden Adventszeit auch wirklich in deinem Herzen bewegen kannst, so wie das die Maria getan hat, ja? Dass die Erkenntnis von hier oben in das Herz reinrutscht. Und ich glaube, dann wird dich und dann wird mich, wenn ich das genauso schaffe hoffentlich, auch der Weihnachtsstress uns kalt lassen. Warum? Weil wir den Fokus auf Jesus gerichtet haben. Etwa 33 Jahre nach dem echten Weihnachten, da hat Jesus Folgendes getan. Er ist ans Kreuz gegangen, hat sich ja letztlich töten lassen. Und er hat kurz zuvor noch das Abendmahl eingeführt, damit wir daran denken, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er Vergebung für uns bereit hat. Und wir sollen an seinen Tod und an die Vergebung denken, die er für uns bereit hat. Und wenn Jesus davon spricht, dass wir das Abendmahl zu seinem Gedächtnis oder zu seinem Andenken tun wollen, dann ist das keine Kopfsache. Ich glaube, Andenken ist keine, oder Gedächtnis ist keine sakrale Feier, irgendetwas besonders Ehrenvolles. Es geht darum, dass wir mit dem Herzen begreifen, dass Jesus für uns gestorben ist und dass uns das innerlich neu berührt. Wir feiern heute Abendmahl. Und ich wünsche euch, dass ihr das heute sehen könnt, dass ich das heute sehen kann, dass Jesus dein und mein Retter ist. Und dass wir das in unserem Herzen bewegen können. Wäre das nicht schön? Vielleicht nutzt du die Zeit vor dem Abendmahl, während des Abendmahls oder auch noch danach mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Über deine Fehler, über die Veränderungen, die Gott schon bewirkt hat in deinem Leben und auch über den Himmel, der vielleicht gerade ganz weit weg ist für dich. Ich lade ganz herzlich zum Abendmahl ein und würde jetzt gerne noch kurz mit uns beten. Ihr dürft sitzen bleiben.